Der Rauch verbindet Städte. Das hat der Schriftsteller Josef Roth in einer Reportage über das Ruhrgebiet geschrieben. Er war, weiß Gott, nicht der einzige prominente Autor, der über das Ruhrgebiet geschrieben hat. Und auch viele berühmte Fotografen haben sich den Ruhrpott als ihr Fotothema ausgesucht. Was macht das Ruhrgebiet so spannend für Fotografen und Autoren und Künstler? Das wollen wir jetzt von Andreas Rossmann erfahren. Er ist Kulturkorrespondent der FAZ und schreibt über das Ruhrgebiet. Seine Artikel und Reportagen hat er in einem Buch zusammengefasst. Das Buch heißt, leicht abgewandelt nach dem Josef Roth-Zitat, Der Rauch verbindet die Städte nicht mehr. Am kommenden Donnerstagabend liest Andreas Rossmann aus seinem Buch im Heinrich-Heine-Haus in Düsseldorf. Heute ist er bei uns. Schönen guten Tag, Andreas Rossmann.
Ja, guten Tag.
Was macht das Ruhrgebiet für Fotografen und auch Autoren so interessant?
Für Fotografen natürlich erstmal die Bildmacht, die Bildmächtigkeit der Industrie, die ja, auch wenn sie heute nicht mehr funktioniert und nicht mehr in Betrieb ist, immer noch mit ihren Relikten diese Landschaft überwölbt, prägt, auch überhöht. Das ist, wofür sie für steht und womit sie identifiziert wird. Das war in den 20er Jahren schon so. Da sind die Fotografen ins Ruhrgebiet gefahren, auch von weit her, auch aus Frankreich und aus England, um das Ruhrgebiet zu fotografieren. Es waren eigentlich fast alle da. Albert Renger-Patsch vorneweg, aber auch August Sander hat dort fotografiert. Die Reporter auch, also wie gesagt, Josef Roth, aber auch Kisch und andere waren im Ruhrgebiet und haben es auch als eine Landschaft erkundet, die ihnen eigentlich sehr fremd war. Heinrich Hauser, ein anderer Reporter, hat es das Schwarze Revier, einen Kontinent genannt, der ihm fremder ist als die vielen Reisen in Übersee, die Ziele in Übersee, die er bis dahin auch schon erkundet hatte. Also das Ruhrgebiet war das ganz andere, das Fremde in der Nähe.
Nun kommen Sie selbst gar nicht aus dem Ruhrgebiet. Sie wohnen seit 86, ist es, glaube ich,
87, ja.
87 in Köln. Damals kamen Sie aus Berlin, als Sie als Kulturredakteur der FAZ auch ins Ruhrgebiet geschickt wurden. Wie haben Sie das Ruhrgebiet da zunächst erlebt?
Das war ja die Zeit, Ende 86, an Weihnachten, wurde die Zeche Zollverein 12 in Essen, also die Vorzeigezeche, der Pütt, der heute mit dem Fördergerüst ja auch das Wahrzeichen des Ruhrgebiets abgibt, der wurde geschlossen. Ich habe das damals noch gar nicht so tagesaktuell mitbekommen. Ich war damals, hatte gerade angefangen und ich sollte zu Theaterpremieren fahren und vielleicht auch die eine oder andere Glosse schreiben. Aber diese Landschaft, auch diese Stadtentwicklung, dieser Umbruch, dieser Strukturwandel, der im Ruhrgebiet stattfand und damals natürlich schon auf dem Weg war, der wurde für mich eigentlich erst, als ich dann näher dran und länger hier war, zu einem Thema, als die internationale Bauausstellung Emscher Park begann. Das war 1989, die ja den Anspruch hatte, diese Gegend, vor allem das nördliche Ruhrgebiet, die eigentliche Problemzone des Ruhrgebiets, denn der Strukturwandel war aus dem Süden, aus den südlichen Städten ja schon längst weg, weil der Kohleabbau weitergewandert, nach Norden gewandert war. Dieses nördliche Ruhrgebiet, das auch sehr viel schneller industrialisiert und deswegen sehr viel stärker beansprucht war, mit sehr viel größeren Fabriken, die Städte prägten, da wollte die IBA eigentlich, also diese ganze Emscher-Zone, salopp gesagt, diesen Hinterhof auf Vordermann bringen und erneuern.
Das sagt man ja immer, die A40, die zerschneidet das Ruhrgebiet. Am Beispiel Essen merkt man das besonders im Süden, da geht es Richtung Bredeney, Baldeneysee. Das ist so weit weg von, ich sag mal, Essen-Katternberg oder auch Zollverein, da oben im Norden. Kann man da eigentlich von einer Region sprechen? Das ist doch sehr unterschiedlich.
Ja, so eine Art Sozialäquator. Auch die Bahnlinie läuft ja parallel zur A40. In diesen Städten gibt es ein sehr starkes soziales Gefälle von Süden nach Norden. Also im Süden wohnen die reichen Leute, auch die alten Ruhrbarone oder ihre Nachkommen, auch die ganzen großen Handelsketten wie Tengelmann und Aldi. Diese Chefs wohnen alle im Essener Süden, im Mülheimer Süden. Und der Norden, das sind richtige Problemzonen, auch sehr stark, in Duisburg hat man das ja vor allem als Thema gehabt, in Marxloh, sehr stark von Migranten bestimmt und mit sehr hohen Arbeitslosenzahlen. Also die Städte im Ruhrgebiet sind eigentlich geteilte Städte in einer ganz anderen Art, als es Berlin einmal war.
Also da versuchte man ja auch immer wieder eine neue Überschrift für die Region zu finden. Also Ruhrgebiet, Ruhrpott, Metropole Ruhr. Man versuchte auch mal den Begriff Ruhrstadt zu etablieren. Das beschreiben Sie in Ihrem Buch auch sehr schön. Ist nicht richtig gelungen, oder?
Ist nicht richtig gelungen, weil die Ruhrgebietler eigentlich keine Städter sind oder es erst noch werden müssen. Es gibt natürlich Entwicklungen in Richtung Ruhrstadt, aber die Versuche, das von oben sozusagen zu verordnen, dieser Region aufzupfropfen, die waren natürlich zum Scheitern verurteilt. Auch in der Kulturhauptstadt hat man das ja noch mal ganz stark versucht zu propagieren. Auch der Regionalverband Ruhrgebiet propagiert es bis heute und weiterhin. Das ist ein sehr mühsamer Prozess, aber ich glaube, es ist eine Veränderung im Gang. Das hat sicher angefangen mit der Gründung der Universitäten. Das Ruhrgebiet war ja bis in die 60er Jahre hinein eine Region, in der es keine Universitäten gab. Es wurde dann die Uni Bochum als erstes gegründet. Danach kamen die Duisburg, Essen, Dortmund. Duisburg und Essen sind inzwischen fusioniert. Also es gibt 4 große Universitäten und auch weitere wie die Privatuniversität in Wittenherdecke oder Fachhochschulen in anderen Städten. Es gibt also jetzt eine Wissenschaftslandschaft, die Kinder und die Enkel der Steiger und der Bergleute sind heute Akademiker. Es gibt ein sogenanntes, wie Klaus Tenfelde, der Bochumer Historiker, sagte, ein Ausbildungsbürgertum im Ruhrgebiet, wo es ja immer ein schmales Bürgertum nur gab. Und dieses Ausbildungsbürgertum erfährt diese Region natürlich anders. Das sind Menschen, die wohnen vielleicht in Herne, haben in Bochum studiert, arbeiten in Dortmund und gehen auf Schalke in Gelsenkirchen zum Fußball und nach Essen in die Oper. Also das sind Leute, die sich mobil in dieser Region bewegen, aber das ist immer noch eine Minderheit, die sagt, wir sind Ruhrpottler, sind eher doch Leute, die sagen, wir sind zu Hause in Heisingen oder in Stadtteilen anderer Kommunen.
Das heißt, das Ruhrgebiet ringt jetzt immer noch nach Identität, nach einer Identität. Früher Kohlenpott, Malocher, Pütt, das war die Identität des Ruhrgebiets.
Ja, auch noch Bier vielleicht.
Bier vielleicht, ganz Fußball schön. In Ihrem Buch ein kleiner Artikel über Kurort der Kumpel, die Trinkhallen gehörten genau auch dazu. Dieses Ringen um eine Identität, was ist das Ruhrgebiet inzwischen?
Es gibt natürlich Tendenzen, die das Ruhrgebiet eher zerschneiden und teilen und unterteilen. Es gibt Städte, die wie Duisburg, die fühlen sich eher dem Niederrhein zugehörig oder Dortmund, die gucken lieber nach Osten in die Soester Börde und wollen das Herz Westfalens werden, obwohl das eigentlich Münster auch beansprucht. Also es gibt einerseits Tendenzen, dass das auseinanderbricht, aber es gibt natürlich auch integrative Momente, wie zum Beispiel Fußball. Es gab diesen historischen Moment 1997, als sowohl Borussia Dortmund als auch Schalke 04 im Europapokal der Landesmeister und der Pokalsieger den Europapokal gewannen. Und es gab damals, so habe ich es zumindest mitbekommen und beobachtet, zum ersten Mal eben den Schlachtruf, nicht BVB 09 oder wie immer, sondern Ruhrpott, Ruhrpott. Also eine andere Identität, eine andere Identifikation als vorher, wo das sehr stark auch auf die rivalisierenden Vereine ausgerichtet war. Es gibt natürlich eine gemeinsame Geschichte dieser Städte, die, wie Sie sagen, von der Montanindustrie geprägt und bestimmt ist. Und es gibt andererseits das Problem, dass das Geschichte ist, dass eigentlich diese Hinterlassenschaften der Montanindustrie heute anderen Nutzungen, also kulturellen, aber auch anderen wirtschaftlichen Nutzungen, da werden Bürohäuser daraus oder es werden auch andere Unternehmen dort angesiedelt, dass die anderen Nutzungen zugeführt werden und dass das alles eigentlich nur noch in Anführungszeichen ein historischer Zusammenhang ist.
Welche Rolle spielt da die Kultur in Ihren Reportagen und Artikeln, die Kultur zentral? Welche Rolle spielt die Kultur auch, was die Identität des Ruhrgebiets betrifft?
Also die Kultur ist natürlich eine Energie, die, weil sie sehr viele Altflächen der Industrie neu besetzt und umfunktioniert hat, für das Ruhrgebiet eine Perspektive bietet. Andererseits ist es nicht so, dass es vorher keine Kultur im Ruhrgebiet gegeben hätte, wie oft dargestellt wird. Also das Schauspielhaus Bochum wurde 1919 gegründet, das Grillo-Theater in Essen schon davor, das berühmte Museum Volkmann wurde schon vor dem Ersten Weltkrieg auf den Weg gebracht, bevor es dann nach seinem Tod 1921 von Hagen nach Essen transluziert und verkauft wurde. Es ist nicht so, dass es eine kulturlose Gegend gewesen wäre, aber die Kultur hat natürlich heute eine andere Bedeutung, weil sie in dem Zusammenklang oder auch in dem Zusammenstoß von diesen alten Industrieräumen und ihrer neuen Bespielung, ihrer neuen Nutzung neue auch künstlerische Ausdrucksformen, wenn nicht sogar Gattungen hervorbringt, wie das ja gerade die Ruhrtriennale, die 2001 gegründet wurde und seitdem in einer Art einer Konkurrenz zu Salzburg oder etablierten Festivalstädten ja versucht, genau diese Vorgaben, diese historische Matrix, könnte man fast sagen, zu nutzen, um eine andere Form von Festival zu inszenieren und auf die Beine zu stellen und auch zu entwickeln.
In Ihren Reportagen und Zeitungsartikeln interessiert Sie besonders die Architektur. Das zieht sich auch durch das Buch wie ein roter Faden. Das Ruhrgebiet hat da Großartiges zu bieten, oder?
Ja, sowohl in der Industriearchitektur, die ja immer so eine Art Stiefkind der Kunstgeschichte war. Also man hat sich immer zuerst mehr für diese sakralen oder feudalen Bauten interessiert, bevor überhaupt die Industriedenkmalpflege zum Beispiel auch angeleitet und forciert durch etwa wieder Fotografen wie Bernd und Hilla Becher, die ja eigentlich diese Formen erstmal anders wahrgenommen und herausgestellt haben und gezeigt haben, dass auch Industriebauten, dass auch Wassertürme, dass auch Hochöfen, dass auch Fördertürme eine filigrane Schönheit haben können und einen Formenreichtum, einen Formenausdruck, wie er bis dahin vielleicht nur bürgerlichen oder gar feudalen Bauwerken zugestanden wurde. Also die Industriedenkmalpflege, die ja eigentlich erst Anfang der 70er Jahre dann auf den Weg kam, hat natürlich im Ruhrgebiet Zeugnisse hinterlassen. Viele wurden auch abgerissen. Die Verluste da sind auch durchaus groß, die sehenswert sind, die heute auch Touristenattraktionen sind, wie die Zeche Zollverein, aber auch andere Bauten der gleichen Architekten oder auch anderer, Schupp und Kremmer vor allem. Aber zugleich gab es auch schon in den 50er Jahren, auch schon in den 20er Jahren durchaus eine anspruchsvolle Architektur im Ruhrgebiet. Selbst im Kirchenbau ist das sehr, sehr deutlich zum Beispiel. Es gibt sehr viele avancierte, gerade katholische Kirchen von Baumeistern wie Rudolf Schwarz oder Fritz Schaller oder Hans Schilling, auch den Kölner Architekten, die also da auch immer Gegenwerte gebaut haben zu dieser Industrie, die alles zu vereinnahmen schien. Das waren durchaus andere Identifikationsorte auch. Norman Foster hat seinen ersten Bau in Deutschland im Ruhrgebiet in Duisburg realisiert und hat dort seitdem noch 4 oder 5 weitere Projekte erarbeitet. Unter anderem hat er auch den Innenhafen dort neu architektonisch, kann man sagen, fast entworfen und ausgestattet. Gleichzeitig, letztes großes Beispiel ist sicher das Museum, das neue Museum Folkwang von David Chipperfield, ein ganz wunderbarer und sicher jetzt im Vergleich in Deutschland einer der führenden Museumsbauten überhaupt, der natürlich für Essen, so eine Stadt, die ja immer auch mehr mit Arbeit als mit Kultur identifiziert wurde, ganz neue Möglichkeiten und neue Attraktionen schafft.
Das ist ganz einmalig, wenn man dorthin fährt, das zu sehen, die Zeche Zollverein, auch der Gasometer Oberhausen. Das gibt es sicher in keiner Region, ein bisschen hoch ins Regal gegriffen, in Europa, wo man so eine Konzentration auch von architektonisch besonderen Gebäuden, Industriedenkmälern hat. Gasometer ist ein besonderes Beispiel für den Strukturwandel auch, dieser Gasometer in Oberhausen, man kann ja hochfahren und übers ganze Ruhrgebiet schauen, oder?
Der Gasometer ist sozusagen das letzte Relikt, das einzige übrig gebliebene und erhalten gebliebene Teil der Gute-Hoffnungshütte. Die Gute-Hoffnungshütte in Oberhausen war im Grunde die Mitte der Stadt, also eine riesige Fabrik, die drei Stadtteile verbunden hat. Auch da war eigentlich der Abriss schon beschlossen. Der Gasometer sollte abgerissen werden und es war Karl Ganser, der damals die internationale Bauausstellung Emscher Park konzipiert und auch geleitet hat, der in letzter Sekunde gesagt hat, wenn er das abreißt, dann höre ich hier auf zu arbeiten, so ungefähr. Also der wirklich die Pistole auf die Brust gesetzt hat und dann auch es geschafft hat, dass dieser Gasometer, der ja eigentlich ein großer Gasbehälter nur war, umgebaut wurde und dass diese Scheibe, die auf dem Gas sozusagen bewegt wurde, dass die arretiert wurde, dass da ein großer Ausstellungsraum geschaffen wurde, in dem ja zum Beispiel Christo auch ein großes Projekt dann während der IBA gemacht hat und dass vor allem außen aus 117 Meter Höhe natürlich einen ganz tollen Blick über das ganze Ruhrgebiet hat, gutes Wetter vorausgesetzt, wo er diese ganze Landschaft, diese Städtelandschaft, wo eine Stadt in die nächste greift und fließt, zumindest in ihrem Westteil weitgehend überblicken kann, also von der Schalke Arena bis rüber an den Rhein, wo ja immer noch auch eine Stahlproduktion im alten Sinne, wenn auch stark konzentriert, stattfindet, wo es immer noch sozusagen das alte Ruhrgebiet gibt, in dem Stahl produziert wird.
Herr Ostmann, zum Ende eine ganz schwierige Frage. Ruhrgebiet, wie geht es weiter? Opel geht weg, das ist ein harter Schlag, nicht nur für Bochum, sondern für die ganze Region. Wie sehen Sie die Zukunft dieser Metropole Ruhr?
Ja, ist ganz, ganz schwierig. Ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler und wage da keine Prognose, was das Ruhrgebiet sicher als Grundausstattung auch mitbringt, ist ein Arbeitsethos und eine Malocher-Mentalität, die immer noch Tradition und auch Präsenz hat, soweit es Arbeit gibt. Und das ist das Problem. Das Ruhrgebiet ist jetzt eine große Shrinking City. Das heißt, die Einwohnerzahl nimmt im Ruhrgebiet anders als etwa in Köln oder in Düsseldorf ab. Das heißt, die Städte schrumpfen. Das schafft allerdings auch neue Möglichkeiten. Es werden große Freiräume entstehen. Auch die Brachen der Industrie wird man neu besetzen können, aber es fehlt natürlich an Investoren. Es gibt auch immer noch den Trend, dass viele Leute rausziehen, also die besser verdienenden, was natürlich auch ein Problem für die Städte ist, weil es dann sich in den Steuereinnahmen niederschlägt. Ich bin da nicht unbedingt optimistisch, aber sozusagen die Grundhaltung der Ruhrgebietler, die sich nicht so leicht unterkriegen lassen, die ist, glaube ich, das größte Hoffnungskapital, das da vorhanden ist. Man muss das abwarten. Also die Wissenschaftslandschaft entwickelt sich ja durchaus ganz gut. Nur da ist das Problem, dass viele Leute, die in Bochum Examen machen, dann doch eher einen Job in Süddeutschland suchen, weil sie im Ruhrgebiet keinen bekommen. Also ich bin da etwas ratlos.
Vielen Dank, Andreas Rossmann. Der Rauch verbindet die Städte nicht mehr. Ruhrgebiet, Orte, Bauten, Szenen, so heißt sein Buch mit Artikeln und Reportagen aus 20 Jahren. Das Buch enthält auch zahlreiche Fotografien von Barbara Klemm. Erschienen ist es im Verlag der Buchhandlung Walter König. Es hat 264 Seiten und kostet 14,80 Euro. Und am kommenden Donnerstagabend, ganz wichtig, am kommenden Donnerstagabend, am 21. Februar also, stellt Andreas Rossmann sein Buch in Düsseldorf vor. Um 19.30 Uhr im Heinehaus in Düsseldorf. Andreas Rossmann liest aus seinem Ruhrgebietsbuch »Der Rauch verbindet die Städte nicht mehr«. Vielen Dank.